Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Apologetik-Projekt. Ich bin Dave und ich habe heute das große Vergnügen, mit Dr. Fabian Grassel über ein sehr spannendes Thema zu sprechen. Herzlich willkommen.
Danke, Dave, dass ich bei euch sein darf.
Sehr gerne. Wir sprechen heute über, ich würde mal sagen, eine sehr, sehr kontroverse Frage oder ein sehr kontroverses Thema, Hölle. Und wir wollen heute nicht unbedingt exegetisch an das Thema rangehen, damit gleich klar ist, worüber wir heute sprechen. Man könnte jetzt ja alle möglichen Bibelverse auspacken und das genau im Kontext untersuchen. Das machen wir heute nicht. Wir gehen heute von einer philosophischen Herangehensweise an dieses Thema und versuchen mal das Ganze ein bisschen zu erörtern. Und ich würde auch gleich mit einer relativ kritischen Frage starten, wenn das okay ist. Beim Thema Hölle, auch beim Thema Himmel kann man das anwenden. Es erscheint wie eine sehr einfache Lösung für ein sehr komplexes Phänomen. Ich meine, über den Tod machen sich viele Menschen Gedanken. Jede Religion im Prinzip hat ihr eigenes Konzept um das Thema Tod. Und die Antwort im Christentum scheint da irgendwie sehr, sehr simpel. Da gibt es halt diese zwei Orte. Da kommt man dann halt hin, wie auch immer man da hinkommt. Und da gibt es halt diesen ganz, ganz, ganz schönen Ort und diesen ganz, 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 ganz schrecklichen Ort. Und das erscheint für viele als eine sehr archaische und nicht gut durchdachte Position zu sein für so ein komplexes Phänomen wie den Tod. Wie würdest du erstmal darauf erwidern, wenn man sagt, ist das nicht zu einfach für die Realität, sich einfach das als zwei Orte vorzustellen?
Okay, also ich würde zunächst einmal sagen, dass die Lehre von der Hölle kein christliches Sondergut ist. Wir haben es im Judentum, wir haben es im Islam, also in den drei großen Monotheismen ist der Glaube an einen Himmel und eine Hölle fest verankert. Handelt es sich hier um simplistische Bilder, fragst du, oder lautet der Einwand? Ich würde hier sagen, nein, nicht unbedingt. Ich würde sagen, dass diese Konzepte Himmel und Hölle zunächst auf eine tiefe moralische Grundintuition hinweisen, die uns allen Menschen eingestiftet ist. Wir alle haben zutiefst ein moralisches Empfinden für Recht und Unrecht. Wir alle haben ein tiefes Sehnen nach Gerechtigkeit in uns und wir alle reagieren mit Abschreckung und oder wir reagieren erschreckt und wir sind abgestoßen, wenn wir mit Bösem und mit Leid und mit Ungerechtigkeit konfrontiert werden. Der große britische Staatsmann Winston Churchill hat es wie folgt ausgedrückt: Beweis für die Existenz Gottes ist die Existenz eines Lenin oder Trotzki, für die es eine Hölle geben muss. Das ist insofern eine interessante Aussage von Churchill, weil es genau diese tiefe Grundintuition zum Ausdruck bringt. Es gibt abgrundtief böse Menschen, die wir als solche wahrnehmen. Churchill nennt hier Lenin und Trotzki. Wir brauchen nur an gewisse Nazi-Verbrecher oder an all die Gräuel denken, die im Dritten Reich geschehen sind. Und wir haben sofort eine Ahnung davon, wovon Churchill hier spricht. Also wir haben ein tiefes Empfinden für das Gute und das Böse in uns. Und das ist schon mal ein erster wichtiger Hinweis, dass diese Vorstellung von Hölle und Himmel nicht schon rein intuitiv gesehen nicht aus der Luft gegriffen sind. Ich kann noch ein weiteres Beispiel anführen. Ich weiß von einem Holocaust-Überlebenden, der Atheist war. Und als der dann mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass wenn seine Weltanschauung der Atheismus wahr ist, dann werden all die Verbrecher, die Nazi-Verbrecher, die den Holocaust mit verursacht haben, dann werden die niemals einer letzten Gerechtigkeit entgegengeführt werden. Das heißt, es ist eigentlich, dann herrscht die Ungerechtigkeit, denn diese Verbrecher werden nie für diese Taten bestraft werden, die sie vollbracht haben. Und dieser Holocaust-Überlebende ist dann kurze Zeit darauf Christ geworden, als ihm dieser tiefe Gedankengang, als er sich das vergegenwärtigt hat. Und das sind Beispiele und Geschichten, denke ich, die zeigen uns, wir haben es hier mit mehr als nur simplistischen Bildern zu tun.
Das heißt, du kommst zunächst einmal von der Grundintuition von Gerechtigkeit, die ja heute auch noch existiert, würde ich sagen. Ich glaube, der Mensch heute ist immer noch interessiert an Gerechtigkeit. Dann ist es aber trotzdem verwunderlich oder wäre eine Frage, warum dann der postmoderne Mensch mit dieser Form der Gerechtigkeit so ein großes Problem hat. Ich meine, man könnte ja argumentieren, naja, wir alle wollen immer noch Gerechtigkeit und es gibt ja immer noch moderne oder relativ zeitnahe Phänomene, wo wir sehen, da geschieht diese vollkommene Gerechtigkeit nicht im Diesseits. Also könnte es ja naheliegend sein, dass auch der postmoderne Mensch sagt, ja, da ist doch ein gutes Konzept, wenn man so eine Jenseitsgerechtigkeit hat. Aber gerade heutzutage scheint es ja so, als wenn das Höllenthema sehr, sehr schwierig ist für besonders westlich postmoderne Menschen. Mhm. Woher würdest du sagen, kommt das dann, obwohl wir immer noch über Gerechtigkeit sprechen, dass wir diese Form ablehnen?
Okay, da ist jetzt einiges drin in deiner Frage. Ich denke, zunächst einmal müssen wir feststellen, dass es sich hier zweifellos um eine emotional schwierige Lehre handelt. Es ist wohl die herausforderndste Lehre des christlichen Glaubens. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir zwischen einer emotionalen und einer rationalen Herangehensweise unterscheiden. Wir dürfen gerade schwierige Dogmen oder schwierige herausfordernde Lehren nicht emotional bewerten, denn die Emotionen, ein Emotivismus bringt uns hier nicht weiter. Wir müssen uns fragen, gibt es rational starke Gründe, die gegen die Lehre von der Hölle sprechen? Und das ist etwas ganz anderes, als wenn ich hier emotional und rein gefühlsmäßig an das Ganze herangehe. Wir müssen uns stets fragen, gibt es philosophische Einwände oder theologische Gründe, die für oder gegen diese Lehre sprechen. Und das versuchen wir jetzt auch im Folgenden. Wir wollen hier nicht emotional herangehen, sondern wir müssen uns nüchtern, objektiv fragen, möglichst objektiv, was spricht für und gegen diese Lehre. Wenn du auf die Einwände oder diese direkte Ablehnung, die wir heute vielerorts erfahren in Bezug auf diese Lehre, wenn wir auf das zu sprechen kommen, so denke ich, kann man mindestens vier Gründe nennen, warum ein moderner Mensch heute Probleme mit dieser Lehre hat. Vielleicht gehen wir diese vier Gründe einmal kurz durch.
Gerne, ja.
Ich denke, ein erster Grund, warum das moderne Bewusstsein Probleme mit der Lehre von der Hölle hat, ist, das sind karikative Fehldarstellungen dieser Lehre. Ja, wenn wir heute an Hölle und einen Teufel denken, dann denken wir sofort an eine Kreatur mit Pferdehufen und einem Dreizack und einem Schwanz und Hörnern. Und wenn wir an Hölle denken, dann denken wir sofort an einen Feuersee oder an Dämonen, die unschuldige Seelen quälen und so weiter. Das sind Bilder, die waren schon vor vielen hundert Jahren problematisch, weil sie natürlich auch missbraucht worden sind, solche Bilder, um Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Und wenn wir hier, sobald wir so hier vorgehen, sind wir manipulativ unterwegs und das ist zutiefst entmenschlichend. Wir müssen nüchtern auch in die Schrift hineinblicken, um zu sehen, wie spricht die Schrift von der Hölle. Und hier ist es interessant zu sehen, dass wir hier sehr starke Metaphorik natürlich haben. Wir haben Bilder von Flammen, aber auch Bilder von Finsternis, äußerster Finsternis, die auch Jesus selbst gebraucht, Jesus von Nazareth. Und das alleine führt uns schon zu der Erkenntnis, dass es sich hier nicht um buchstäbliche, also um wirklich wortwörtliche Auffassungen handeln kann, sondern eben um Metaphern, um Bilder. Denn es kann ja nicht zugleich völlig dunkel in der Hölle sein und zugleich haben wir hell lodernde Flammen. Das schließt einander aus. Das sind also zwei Bilder. Und interessant ist auch, weitere Überlegung, dass in biblisch gesehen, neutestamentlich gesehen, die Hölle zunächst für den Teufel und die Dämonen gedacht war, als die durch das Gericht gehen. Und wir müssen uns also von der Vorstellung verabschieden, dass die Hölle ein Ort ist, wo Teufelchen oder Dämonen unschuldige Seelen quälen. Ja, das ist ein völlig falsches Bild, das sich biblisch gar nicht herleihen lässt. Das wäre so eine erste wichtige Überlegung. Also diese karikativen Fehldarstellungen, die müssen wir vermeiden. Wir haben natürlich hier oft dann auch noch so Bilder wie den Ablassprediger Tetzel, der zur Zeit Luthers von Dorf zu Dorf gezogen ist und dann die Menschen versucht hat, hier zu manipulieren, indem er möglichst schreckliche Höllenbilder gezeichnet hat, um Ablässe zu erwirken. Das ist natürlich absolut problematisch und abzulehnen. Auch Hieronymus Bosch, der große Künstler, der im 1518 verstorben ist, der hatte ja seine Freude daran, gerade die Hölle hier mit möglichst schrecklichen Bildern zu zeichnen. Das sind aber Bilder, die waren damals schon abschreckend und sind es heute noch. Und davon sollten wir uns zunächst mal verabschieden. Mhm. Ja, das hindert uns in unserem Nachdenken. Aber ich denke, viele solcher Bilder, die schweben uns heute noch in den Köpfen. Und deswegen haben wir natürlich dann zu Recht ein Problem mit dieser Lehre. Aber da müssen wir genau hinblicken.
Ja.
Ein zweiter Grund, wenn ich den nennen darf, ist, warum das moderne Bewusstsein hier solche Probleme hat. Ich denke, das hängt einfach auch mit einem christlichen Partikularismus zusammen, dass die christliche Heilsbotschaft sagt, in Jesus Christus allein ist das Heil zu finden und Christus ist der einzige Weg zu Gott. Und in unserer pluralistisch geprägten Moderne im Westen ist das natürlich eine Todsünde, ja, zu behaupten, dass es nur einen Weg zu Gott geben kann. Wenn nun alle Religionen wahr sind, wenn ein religiöser oder weltanschaulicher Pluralismus wahr sein sollte, dann ist natürlich auch die Vorstellung einer Hölle absurd. Denn wenn alle Wege zu Gott führen, dann kann es auch keinen Weg geben, der in die Hölle führen würde. Und ich denke, dass das ein zweiter Grund ist, warum wir hier heute Probleme haben. Ein dritter Grund ist, denke ich, ein schiefes Gottesbild. Wir tendieren dazu, Eigenschaften wie die Liebe Gottes oder seine Barmherzigkeit uns darauf zu konzentrieren. Ja, Gott ist vergibt uns allen und er ist die Liebe selbst. Aber Eigenschaften wie Gottes Gerechtigkeit oder auch seine Heiligkeit, die werden heutzutage eher vernachlässigt oder treten erst gar nicht in Erscheinung. Und wir müssen in unserem Nachdenken über Gott, gerade als Christen, stets ein ganzheitliches Gottesbild und ein möglichst großartiges, maximal großartiges Gottesbild vertreten. Und dazu müssen wir alle Eigenschaften Gottes einbeziehen. Aber wenn wir das Gott emotional als Liebe oder Barmherzigkeit deuten, ja gut, dann haben wir natürlich auch Probleme, dass es die Möglichkeit besteht, dass Menschen von dieser Liebe Gottes ausgeschlossen werden. Das wäre ein dritter Grund. Mhm. Und damit verbunden auch viertens würde ich sagen, einhergehend mit einem schiefen Gottesbild geht auch ein schiefes Menschenbild. Viele Menschen, denke ich, heutzutage im Westen denken, dass sie ja gar nicht so schlecht sind, dass es sowas wie Sünde, was das Christentum vertritt, das ist ein Überbleibsel vergangener Zeiten, das ist abzuschaffen. Das hat Nietzsche schon behauptet, das größte Übel des Christentums ist diese Lehre von der Sünde. Hegel übrigens hat richtigerweise festgestellt, dass wenn wir diese Überzeugung von der Sünde abschaffen, dann schaffen wir auch das Christentum ab. Dann hat uns der christliche Glaube nichts mehr zu sagen. Denn Christus ist ja gerade, Jesus von Nazareth ist ja gerade gekommen für unsere Sünde, für das, was fundamental schief in meinem Leben gelaufen ist. Und wenn wir aber hier kein Problem mehr haben, dann brauchen wir natürlich auch das Christentum nicht mehr. Also ich denke, das ist ein vierter und letzter Grund, warum wir heute Probleme mit der Hölle haben. Weil wir glauben, wir haben kein Problem und wir haben auch nichts, was es verdienen würde, von Gott getrennt zu sein. Wir sind ja alle, unterm Strich sind wir doch alle ganz okay und in Ordnung. Und Gott kann eigentlich gar nicht anders als uns gern haben. Also dieses schiefe Menschenbild wäre ein vierter Grund.
Gut, du sagst jetzt, das sind vier Probleme, die wir heute in unserer westlichen postmodernen Welt haben. Aber warum sind das gerade für unsere Zeit bezeichnende Fragen? Ich meine, ich glaube, dass jede Generation gewisse Anfragen an dieses Thema Hölle hat, aber gewisse Fragen ziehen sich ja nicht durch die ganze Geschichte. Warum sind das jetzt gerade Fragen, die in der Postmoderne auftauchen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, der wesentliche Grund liegt darin, dass wir in der vermeintlichen Postmoderne einen Wertesubjektivismus vertreten. Das kennzeichnet ja die Postmoderne als philosophisches System geradeaus. Es gibt keine Realität, keine externe Außenwelt, zu der ich objektiv Zugang hätte. Und daraus folgt ein Wertesubjektivismus, das heißt, wir sind alle in unseren eigenen Perspektiven gefangen und wir kreieren alle, erschaffen alle unsere eigenen Sprachwelten. C.S. Lewis nannte die objektive Wertedimension das Tao oder Dao. Und das ist ganz einfach die Überzeugung, dass es zunächst eine externe Außenwelt gibt und dass es damit verbunden von meinem subjektiven Bewusstsein unabhängige objektive Werte gibt, denen ich folgen kann oder gegen die ich auch verstoßen, die ich verletzen kann. Das wären ästhetische, moralische und alethische Werte, ja, das Wahre, das Schöne, das Gute. Das existiert unabhängig von meinem Bewusstsein. Und ich denke, unser Problem in der Postmoderne ist eben, dass wir einen Wertesubjektivismus vertreten. Und wenn sich jeder seine eigene Realität erschafft, dann hat das vielerlei Konsequenzen. Zum einen eben auch, dass es so etwas wie das Böse nicht mehr gibt. Das Böse ist dann oder das Übel ist dann rein subjektiv zu deuten. Und alles, was unterm Strich böse ist, ist, was gegen meine subjektiven Wahrnehmungen verstößt und was mich in meiner Authentizität einschränkt. Ich denke, dass das eine sehr problematische Auffassung ist, die uns in vielerlei Probleme hineinführt, sowohl philosophisch als auch ethisch und gesellschaftlich. Mhm. Ich denke auch, dass es sich sehr klar und wohl für eine objektive Wertedimension argumentieren lässt. Und es gibt so etwas wie das Böse, objektiv, real. Und es gibt auch, denke ich, manches Böse, das so entsetzlich ist, dass es eine Hölle erforderlich macht. Ich darf ja auf den eminenten Soziologen Peter Berger verweisen. Er hat ein wichtiges Buch geschrieben, Auf den Spuren der Engel. Und er bringt hier das Argument von der Verdammnis. Das greift ein bisschen das auf, was ich eingehend von Churchill schon gebracht habe. Berger spricht von Erfahrungen, die unseren Sinn für das Menschenmögliche derartig überfordern, dass die einzige angemessene Reaktion nur ein Fluch von übernatürlichem Ausmaß sein kann. Das klingt jetzt etwas abstrakt, aber denken wir wieder an den Nazi-Verbrecher, der kleine Kinder im Konzentrationslager quält und tötet. Das ist ein Übel, ein so entsetzliches Übel und das ist objektiv böse. Und hier, sagt Berger, kann man sagen, das ist ein Fall der Verdammung und Verdammnis verdient. Ja? Ein Adolf Eichmann, der Schreibtischtäter des Holocaust, der hat objektiv Verdammnis verdient. Mhm. Ja, und ich denke, dass dieser Wertesubjektivismus, der deshalb so pervers ist, weil es das Böse und das Gute, das tief in uns intuitiv verankert ist, relativiert, entkräftet und abschafft.
Angenommen, ich begebe mich jetzt raus aus diesem postmodernen Denken. Also angenommen, ich schaue mir diese Einwände an und ich sage, okay, ich stimme diesen postmodernen Gedankengut nicht zu. Ich begebe mich hinein in eine objektive Realität. Dann ist es ja trotzdem so, dass damit das Höllenthema noch nicht wirklich komplett gelöst ist. Also ich meine, viele Christen haben auch ein Problem damit, obwohl sie glauben, es gibt einen Gott und es gibt eine objektive Realität und so weiter. Weil wir hier ja auf einen, ich würde mal sagen, erstmal gefühlten Kontrast stoßen zwischen einer Unverhältnismäßigkeit. Also erstmal zum Beispiel zwischen dem Wesen Gottes und zwischen der Hölle. Gott im Christentum ist die Liebe selbst, sagt die Bibel. Gott ist ein barmherziger und gnädiger Gott. Er ist jemand, der sich einen guten Ausgang wünscht für den Menschen. Er hat keine Freude am Tod des Gottlosen. Man könnte jetzt weitere Dinge aufzählen. Und dem gegenüber steht dann eine ewige, qualvolle Hölle. Ist das nicht ein offensichtlicher Widerspruch, der sich aus unserer Perspektive heraus eigentlich lösen müsste, indem man sagt, also wenn Gott wirklich gnädig ist, und der viel höher ist als das, was wir uns denken können an Gnade und Barmherzigkeit und Liebe, ist dann nicht völlig abwegig zu sagen, er sieht dann auch in seiner Realität diese Hölle in Ewigkeit?
Okay. Erneut bringst du einige Punkte sehr komprimiert. Und es ist wichtig, wenn wir hier rational und auch nüchtern rangehen, dass wir die einzelnen Punkte auseinanderhalten und Schritt für Schritt hier vorgehen und das dementsprechend analysieren. Ich würde zunächst sagen, wir müssen die Hölle im Lichte der Realität deuten. Und was ist nun Realität? Das ist ja eine philosophisch äußerst abstrakte Frage. Aber ich würde sagen, christlich gesehen, als Christ antworte ich auf die Frage, was ist Wirklichkeit, was ist Realität? Der dreieinige Gott und sein Reich. Das ist die Realität schlechthin. Und alles andere ist abgeleitetes Sein. Gott ist das Sein schlechthin, ens per se. Alles andere, die Schöpfung, ist abgeleitetes Sein, ens ab alio. Und dieser dreieinige Gott präsentiert sich christlich gesehen nun als zutiefst relationaler Gott. Du hast gerade gesagt, Gott ist die Liebe. Liebe macht ein Gegenüber erforderlich. Ich kann mich ja nicht selber lieben, das wäre eine Affenliebe. Sondern eine Liebe, wahre, tiefe Liebe erfordert ein Du, ein Gegenüber. Nun sagt uns das christliche Gottesbild, wir haben dieses Gegenüber im Wesen Gottes selbst. Wir haben einen dreirelationalen Gott. Wir haben Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Das heißt, in Gott selbst haben wir diesen Liebesraum. Und deswegen können wir sagen, die Realität selbst ist personal und ist zutiefst relational. Ja, du und ich, wir sind fundamental aufeinander angewiesen, auf andere Menschen angewiesen. Wir können nicht alleine für uns selbst als Individuen oder rein egoistisch für uns existieren. Das geht nicht. Warum sage ich jetzt all diese Gedanken? Im Lichte dieses personalistischen Gesamtverständnisses müssen wir nun auch die Hölle deuten. Was bedeutet Hölle? Hölle bedeutet ein Abgetrenntsein von Gott als Urrealität, als personale Urrealität. Gott hat uns als freie Wesen erschaffen. Wir sind Imago Dei. Wir tragen Gottes Ebenbild in uns und spiegeln somit einen Teil der Realität in uns wider. Wir sind zutiefst relational, weil Gott die Realität schlechthin zutiefst relational ist. Und Gott erschafft uns nun und schenkt uns die Möglichkeit, die Freiheit, sich von ihm abzuwenden. Ja, wir haben die personale Entscheidungsfreiheit, getrennt von Gott zu leben, nicht mehr theozentrisch auf ihn hin, sondern egozentrisch für uns selbst. Und Hölle bedeutet in diesem Sinne, dass ich mich auf ewiglich von diesem personalen Urgrund abtrenne, willentlich. Ich will nicht in dieser Gegenwart sein. Warum? Weil ich mein eigener Herr sein will. Das heißt, ich wende mich in mein Innerstes, ich drehe mich um mich selbst, ich will mein eigener Herr sein, nicht mehr dein Wille, sondern mein Wille geschehe. Und Hölle ist nun das, was wir bekommen, wenn wir das wirklich wollen. Gott zwingt uns nicht in seine Gegenwart, sondern Gott gibt uns die Möglichkeit, auf ewiglich getrennt von ihm zu leben. Und das bedeutet nichts anderes, als abgetrennt zu leben vom Wahren, vom Schönen und vom Guten. Und abgetrennt vom Wahren, Schönen und Guten zu leben, bedeutet, ich lebe in der Lüge, ich lebe im Hass, ich lebe in der Hässlichkeit, unterm Strich, ich lebe in der Hölle. Hm. Und deshalb gibt uns Gott in der Hölle, schätzt er unsere personale Grundverfasstheit wert? Und deswegen würde ich sagen, ist die Hölle die größte Wertschätzung Gottes uns gegenüber als personalen Wesen, die sich frei für oder gegen ihn entscheiden können. Deswegen betrachte ich die Hölle nicht als entmenschlichend, sondern zutiefst als promenschlich, als unsere personale Würde und unsere Freiheit wertschätzend.
Aber haben wir hier nicht einen Wertekontrast? Also wenn hier die Freiheit des Menschen so gewertschätzt wird und Gott diesen Menschen ernst nimmt in seiner Entscheidung, in seinem Willen, haben wir dann nicht hier einen Wertekontrast, in dem Gott sagt, na, ich liebe euch zwar, aber mir ist noch wichtiger, dass ihr eure Freiheit bekommt. Ich dachte immer, die Liebe ist das Höchste und damit vielleicht auch, wie am Kreuz Jesus sagt, ne, sie wissen nicht, was sie tun, vergib ihnen trotzdem. Warum stellt Gott dann nicht diese Liebe oben an und sagt, okay, ihr seid zwar frei, aber eigentlich habt ihr auch keine Ahnung und eigentlich seid ihr in Bezug auf mich unmündig, also schenke ich euch trotzdem den Ausgang, den ihr braucht, anstatt euch hier in eurer Freiheit ernst zu nehmen.
Wir können Liebe und Freiheit nicht voneinander trennen. Was für eine Art von Liebe wäre es, Menschen zu erschaffen, die stets am Gängelband entlang marschieren? Also Marionetten zu erschaffen, die keine eigene Willensfreiheit haben und die somit auch nicht die genuine Möglichkeit haben, sich von Gott abzuwenden. Gerade weil Gott die Liebe ist, schafft er uns als freie Wesen, denn Liebe wird stets freigegeben. Ich schenke die Liebe meiner Frau als personales Gegenüber, nicht weil sie das irgendwie erzwingt, sondern weil ich aus mir selbst heraus ihr meine Liebe schenken möchte. Das bedeutet, gerade die Liebe erfordert Freiheit in der personalen Begegnung. Und deswegen zwängt sich oder drängt sich Gott auch nicht auf. Er ist ein Gentleman, der um unsere Liebe wirbt. Und es gibt nichts Höheres, als dass ein Mensch sich aus freien Stücken heraus, natürlich weil er auch von Gott gezogen wird, aber weil er sich dann auch diesem Gott frei hingibt. Und hier sehe ich tatsächlich den Schlüssel zu unserem Lebensglück. Wenn ich mal so etwas Großes hier in den Raum werfen darf. Der Schlüssel zum Glück, christlich gesehen, liegt in der Selbsthingabe. Dass ich meinen Egoismus, meine Egozentrik aufgebe und sage, ich wende mich Gott nun zu, ich ordne mich ihm unter in Liebe und ich möchte mit dem wahren, schönen und guten vollkommen vereint sein. Ich drehe nicht mehr mein eigenes Ding, ich will nicht mehr mein eigener Herr sein, sondern ich will Gott zum Herrn haben. Und diese Überlegungen haben eine direkte Auswirkung auf das Konzept von Himmel und Hölle. Denn die Hölle ist nun eine Dimension, später, wenn die leibliche Auferstehung stattgefunden hat, wird es ein Ort sein, aktuell eine Dimension, in der personalfreie Wesen das bekommen, was sie wollen, nämlich getrennt von Gott zu leben.
Was aber ja die meisten Menschen nicht aktiv wollen, ist, in Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Ich meine, viele Menschen gehen gar nicht davon aus, dass es eine Ewigkeit gibt. Viele Menschen gehen vielleicht auch von einem tatsächlichen Ende ihrer Existenz aus und so weiter. Und auch da könnte ja die Frage sein, okay, selbst wenn wir verstehen, Liebe und Freiheit ist nicht trennbar, Gott nimmt den Menschen hier ernst, er zwingt ihn nicht zu sich, dann könnte er ja doch sagen, naja gut, aber diese schreckliche Trennung, die der Mensch dann erfährt von Gott, die ist dann vielleicht auch nur zeitlich bedingt. Ich meine, Gott könnte ja zum Beispiel auch sagen, ja, ihr kommt jetzt mal eine Zeit lang in die Hölle, dann seht ihr mal, wie das wirklich ist, von mir getrennt zu sein, und dann lasse ich euch wieder in den Himmel, ja, damit ihr mal seht, was ihr da eigentlich euch geholt hättet mit eurer Entscheidung. Oder er sagt, naja gut, wir beenden das Ganze mit der Hölle irgendwann, und er kann dann selber nicht mehr hinsehen und sagt, oh, das ist zu grausam, mir das in Ewigkeit anzugucken. Also ich spreche jetzt ein bisschen natürlich sehr vereinfacht, ja, und sehr sentimental von Gott, aber da schwingt ja schon die Frage mit, selbst wenn er die Freiheit ernst nimmt, warum dann diese unglaublich gravierende Auswirkung eines ewigen Zustandes der Qual und der Finsternis?
Okay. Also zunächst einmal, Qual und Finsternis sind ganz einfach Konsequenzen dessen, dass ich mich vom wahren, schönen und guten abtrenne. Ja, wenn ich nicht mehr im Licht bin, bin ich in der Finsternis. Wenn ich nicht mehr in der Schönheit unterwegs bin, dann bin ich im Hässlichen unterwegs. Und wenn ich nicht mehr im Wahren mich an das Wahre binde, dann bin ich in der Lüge unterwegs. Ja? Und mit Lüge und Hässlichkeit und Finsternis ist auch Qual verbunden. Ja? Das sind natürliche Konsequenzen dessen, was ich wähle für mich. Nun wählt natürlich kein Mensch für sich das Hässliche, die Lüge und so weiter, sondern im Gegenteil, unser großes Dilemma besteht darin, dass wir das wahre, schöne und gute außerhalb von Gott suchen. Wir meinen, es in Gütern zu finden, die nicht Gott sind. Und das ist unser großes Dilemma. Ja, unser Lebensglück ist alleine in der Realität schlechthin zu finden. Und diese Realität ist nun einmal der dreieinige Gott. Und wenn ich mich nun auf die Suche begebe und versuche, mein Lebensglück in der Karriere oder in Macht oder in Geld oder in Sexualität oder was auch immer, you name it, zu finden, dann setze ich an die Stelle Gottes sogenannte Götzen und bete etwas an oder folge sogenannten Scheingütern nach, die aber nicht das wahre Sein darstellen. Und deswegen besteht das Lebensglück christlich gesehen natürlich darin, dass ich in der Selbsthingabe meinen eigenen Willen aufgebe und das wahre Gut, das Summum Bonum schlechthin, das höchste Gut, Gott selbst, dass ich hier ankomme und heimisch werde. Und dann erfahren wir auch innere Erfüllung. Denn wir haben alle tiefe Sehnsüchte in uns, die kein noch so menschliches und noch so vermeintlich gutes Gut erfüllen kann. Ja, wir sind stets, egal was wir hier vollbringen, egal was wir erreichen, es bleibt ein fader Beigeschmack. Es bleibt eine innere Leere und das treibt uns an. Das heißt also zunächst einmal, unser Lebensglück liegt darin, in Gott sozusagen umzukehren von unseren eigenen egoistischen Wegen wegzukommen und die vermeintlichen Scheingüter dahin zu stellen, wo sie hingehören, nämlich an zweite Stelle. Matthäus 6,33 bringt das klar zum Ausdruck. Sucht zuerst Gott und sein Reich. Und alles andere folgt dann. Das heißt nicht, dass das diese Güter, Sexualität auch und Karriere und so weiter, Beruf, dass das keine Güter wären. Das sind schon gute Güter, die auch von Gott geschenkt sind. Aber sie werden zu Götzen, wenn wir sie an die erste Stelle setzen. Und deswegen müssen wir stets zuerst Gott suchen.
Okay, aber bedeutet das jetzt, dass also Gott den Menschen dafür bestraft, seine Freiheit einfach falsch gebraucht zu haben oder am falschen Platz gesucht zu haben?
Ich würde zunächst sagen, Gott gibt uns das, was wir wollen. Und die Strafe besteht dann darin, dass wir natürlich Dinge wollen, die nicht das höchste Gut sind, sondern vermeintliche Scheingüter, wo wir erhoffen, dass diese uns glücklich machen. Aber nun in Bezug auf die Hölle gesehen. Was bedeutet dann Hölle? Wir hatten das vorhin. Hölle ist zunächst einmal tiefe Langeweile und Ich-Zentriertheit. Und diese Ich-Zentriertheit resultiert natürlich aus einem Stolz heraus. Ich will mein eigener Herr sein. Und das führt natürlich auch dann in einen Beziehungsabbruch. Ich habe vorhin gesagt, die Realität ist relational. Was ist dann auch Hölle? Es ist Beziehungsabbruch. Ich unterbreche das. Ich will für mich selbst leben und ich will von Gott nichts wissen. Und das führt uns unweigerlich in die Einsamkeit und damit verbunden natürlich in die Langeweile hinein. Man hört oft den Einwand, naja, der Himmel, der ist langweilig oder es ist viel aufregender oder die Charaktere in der Hölle sind viel aufregender. Das ist, denke ich, geht natürlich völlig an der Wirklichkeit vorbei. Im Gegenteil, in der Gegenwart des wahren, schönen und guten zu sein, ist das Aufregendste, was es gibt. Und Hölle bedeutet tiefe, tiefe Langeweile, weil eben Ich-Zentriertheit. Wie stinklangweilig muss es sein, wenn ich mich stetig nur um mich selber kreise? Ja? Und wir alle kennen ja auch Menschen, wo das der Fall ist. Das ist nicht wirklich beziehungstauglich und nicht schön, in deren Gegenwart zu sein. Hölle ist also Ich-Besessenheit und somit ultimativ Langeweile. Und ich denke, wir sind hier auf diesem Planeten in Sachen Charakterschulung unterwegs. Ja, ich habe vorhin die Willensfreiheit genannt. Gott zwingt uns nicht in seine Gegenwart. Und ein zweiter wichtiger Aspekt ist der Charakterschulung. Wir alle prägen unseren eigenen Charakter tagtäglich durch hunderte kleiner Entscheidungen. Und wir alle werden täglich entweder himmlischer oder höllischer in dem, wie wir unsere Persönlichkeit entwickeln. Und es kommt alles darauf an, eben auch gerade als Christen, dass wir in der Nachfolge Jesu, dem heiligsten, schönsten, besten, wahrsten Menschen, der je gelebt hat, dass wir hier selbst heiliger, wahrer, schöner werden. Und dass wir hier somit wirklichkeitsgetreuer werden. Weg vom Schein hin zum Sein. Und wenn nun Menschen ein Leben lang ihren Charakter negativ prägen, stets im Egoismus unterwegs sind oder einfach hier Gott komplett ignorieren und nichts von ihm wissen wollen, dann prägen sie damit natürlich ihren eigenen Charakter und machen sich somit untauglich für Gottes Gegenwart. Weil Gott sich natürlich nach Menschen sehnt, die seine Gegenwart genießen können. Und es wäre jetzt nichts schrecklicher für einen Menschen, der nichts von Gott wissen will, dass der in diese Gegenwart gezwungen wird und die Gegenwart Gottes aushalten muss. Das wäre dann auch in diesem Sinne ja schon Hölle für diese Person. Insofern übergibt Gott den Menschen, die nichts von ihm wissen wollen und die einen gottfernen Charakter entwickeln, übergibt er ihrem eigenen Schicksal und überlässt sie ihrer eigenen freien Entscheidung, das dem, was sie wollen.
Eine ganz kurze Unterbrechung. Findest du die Inhalte hier hilfreich und gut, dann kannst du diese Inhalte weiter möglich machen, indem du uns finanziell unterstützt. Das Apologetik-Projekt basiert auf freiwilligen Spendern. Und wenn du dazu weitere Informationen möchtest, wie du uns unterstützen kannst, gehe gerne auf unsere Website www.apologetik-projekt.de. Das heißt, es geht um Gott als den Grund des wahren, schönen und guten. Wenn ich davon getrennt bin, habe ich auch diese Sachen nicht mehr. Und du hast von Charakterentwicklung jetzt gerade gesprochen. Aber was, wenn ich tatsächlich ein Mensch bin, der wirklich versucht, das Beste aus seinem Leben zu machen? Also freundlicher zu werden, barmherziger zu werden, liebevoller zu werden, sich selbst aufzuopfern, wie du es eben gesagt hast, für andere, aber halt mit Gott nichts anfangen kann. Warum komme ich dann in die Hölle, wenn ich ja diese Dinge an sich schon suche, das Gute, Wahre und Schöne?
Okay, also zunächst einmal, Gott schickt niemanden in die Hölle. Ja, im Herzen eines jeden von uns wächst etwas heran, das ganz von selbst unsere Hölle wird. Und das ist unsere Selbstanbetung, die Egozentrik. Und wenn wir das nicht zulassen, es mit stumpf und stiel auszurotten, dann kriegen wir hier Probleme über kurz oder lang, würde ich sagen. Jetzt hast du natürlich recht, es gibt verschiedenste moralische Stufen für Menschen, die hier auch ohne Gott unterwegs sind. Da gebe ich dir völlig recht. Und ich muss auch hinzufügen, es gibt auch Christen, die behaupten, Christen zu sein und die ein moralisches Leben führen, das äußerst fragwürdig erscheint. Hier gibt es ein paar Punkte zu sagen. Zum einen, denke ich, gibt es verschiedene Stufen in der Hölle. Das heißt also, Menschen, die in der getrennt von Gott leben, leben nicht alle auf dem gleichen Level sozusagen, sondern es gibt unterschiedliche Abstufungen. Und ein Nazi-Verbrecher, der von Gott nichts wissen will und der hier ganz anders unterwegs ist, der erlebt die Abwesenheit Gottes nochmal auf eine andere Art und Weise, wie vielleicht ein Humanist, der altruistisch unterwegs ist und der versucht, Gutes zu tun, der aber trotzdem getrennt von Gott sein möchte. Das heißt, wir haben beide Male den Wunsch nach Trennung von Gott, ja, aber in unterschiedlichen Ausprägungen. Und Gott ist die Gerechtigkeit, und ich bin überzeugt, und wir haben auch Schriftverse, Aussagen Jesu, die in diese Richtung sich deuten lassen, dass es dementsprechend unterschiedliche Abstufungen in der Hölle gibt, also im Getrenntsein von Gott. Nicht alle Menschen in der Hölle erleben die Hölle auf gleiche Art und Weise.
Okay.
Ein weiterer Punkt, den ich vielleicht noch kurz hinzufügen darf, ist, man geht hier so oft davon aus, nun ja, ich lebe ja ein moralisch gutes Leben und Gott hat sich irgendwie nicht offenbart. Das heißt, ich habe epistemisch gesehen und rational kann ich mich entschuldigen, nichts von Gott zu wissen. Und da würde ich sagen, das ist genau nicht der Fall. Der Apostel Paulus sagt uns im Römerbrief Kapitel 1, Vers 20, dass Gottes Wesen und seine Macht und Kraft seit Erschaffung der Welt klar wahrgenommen wird, in dem, was er gemacht hat, in dem Erschaffenen wird es wahrgenommen. Das heißt, wir können nicht wie Bertrand Russell, der Vorzeigeartist des 20. Jahrhunderts, sagen, wenn er einmal vor Gott steht, oh, not enough evidence, sir. Ja, es gab halt nicht genügend Beweise. Nein, ich bin der Überzeugung, dass sich Gott jedem einzelnen Menschen auf ausreichende Art und Weise offenbart, dass dieser Mensch, sich für oder gegen Gott entscheiden kann. Es wird am Ende des Tages keiner vor Gott stehen können und sagen können, well, du hast mir halt nicht genügend Beweise gegeben und deswegen komme ich jetzt es ist nicht meine Schuld, dass ich jetzt in die Hölle komme. Nein, genau das ist ein falsches Bild. Das tritt ja die Gerechtigkeit Gottes mit Füßen. Sondern es gibt für jede Person ausreichend Gotteserkenntnis, auf die wir reagieren können.
Gut, jetzt weiß Gott ja auch, wer in die Hölle kommt. Ich meine, er ist allwissend. Er ist jemand, der den Menschen auch bewusst schafft. Das glauben wir auch aus biblischer Perspektive, dass wir kein Zufall sind. Aber gerade da kommt ja nochmal eine neue Grausamkeit ins Spiel, die man Gott vorwerfen könnte. Er weiß ja, wer in die Hölle geht. Er weiß ja, wer am Ende ewig getrennt ist von ihm. Warum also schafft er dann überhaupt Menschen, von denen er weiß, dass ihre einzige ewige Existenzgrundlage sein wird, nicht bei ihm zu sein? Könnte er dann nicht einfach sagen, er schafft nur die Menschen, die potenziell sich sowieso für ihn entscheiden würden oder die ihn suchen würden, und die anderen, die schafft er es gar nicht?
Okay, das führt uns ja fast schon auch in das Problem des Übels und des Leids ein. Ich bin der Überzeugung, dass Gott vollkommen gerecht und vollkommen Liebe ist. Und deswegen bin ich der Überzeugung, hätte es solch eine Welt gegeben als Option, dann hätte Gott sie erschaffen. Es gibt sie nicht, und ich bin der Überzeugung, deshalb war es Gott auch nicht möglich, solch eine Welt zu erschaffen. Anders ausgedrückt, wenn Gott eine Welt möchte, in der personale Wesen wie wir frei und mit freien Entscheidungen und moralischer Verantwortlichkeit leben sollen, dann ist es gut möglich, dass es keine Welt gibt, in der freie personale Wesen stets das Gute tun. Das heißt, in jeder Welt, die Gott erschafft, ist Kraft unserer Willensfreiheit, ist es eine Welt, in der wir früher oder später das Böse tun. Der amerikanische Philosoph Alvin Plantinga nennt diese Tatsache Transworld Depravity. Also über alle möglichen Welten hinweg, die Gott erschaffen könnte, liegt so das Potenzial des Bösen, und dieses Potenzial wird früher oder später auch realisiert. Das heißt, nun steht also, man müsste natürlich jetzt noch viel mehr dazu sagen, aber in aller Kürze, das ist der Grundgedanke. Nun also steht Gott vor dem Dilemma sozusagen, okay, erschaffe ich eine Welt, in der Menschen verloren gehen, weil sie eben frei sich dagegen entscheiden, gegen mich, oder erschaffe ich überhaupt keine Welt? Und hier würde ich sagen, offensichtlich ist es besser, dass eine Welt existiert, in der Menschen verloren gehen, aber auch viele Menschen aus freier Liebesentscheidung heraus sich Gott hingeben. Offensichtlich ist diese Welt, so eine Welt, besser als überhaupt keine Welt, denn Gott hat sie erschaffen. Und hier komme ich dann von meinem Grundvertrauen auch in die Güte Gottes, ist das mein denkerischer Antrieb, dass ich sage, okay, ich vertraue darauf, dass diese Welt es wert ist, auch trotz des Übels und Leids, das wir sehen, dass es so eine Welt wert ist, erschaffen zu werden, weil unglaublich wunderbare Güter darin realisiert werden. Und das höchste und schönste Gut ist das, wenn sich ein freies personales Geschöpf seinem Schöpfer hingibt. Und zur Realität zurückgeführt wird.
Gut, aber selbst da, natürlich zu sagen, es gibt eine Welt und es gibt das Gute in der Welt, überwiegt irgendwie auch das Schlechte, aber auf das Individuum bezogen. Ich meine, Gott braucht ja diesen einzelnen Menschen nicht, den er dann in die Hölle schickt. Er könnte doch auch ohne ihn klarkommen, oder nicht?
Vollkommen richtig. Gott braucht uns nicht. Wir können dann auch so fragen, provokativ, ja, warum hat uns Gott dann überhaupt erschaffen? Und wir sind erschaffen nicht zu Gottes Wohl, das wäre völlig sinnfrei. Gott ist ja per Definition perfekt, er ist das vollkommen Gute, das wahre Schöne. Er ist dreipersonal, das bedeutet, er hat vollkommene Beziehung in sich selbst. Das heißt, die Schöpfung ist als kontingentes Produkt, ja, Gott existiert notwendigerweise, aber wir als Schöpfung, alles andere existiert auf kontingente Art und Weise, wir könnten genauso gut nicht existieren. Das bedeutet, christlich gedeutet, wir sind reine Liebesprodukte. Wir sind reine Liebesprodukte des Schöpfers und wir sind erschaffen, nicht zu Gottes Wohl, sondern zu unserem eigenen Wohl. Denn Gott braucht uns ja nicht. Wir sind also reine Liebesprodukte. Und nun ist die Gretchenfrage, die besteht darin, ja, worin besteht denn dann unser Wohl? Wir sind erschaffen zu unserem eigenen Wohl und nun fragen wir, ja, worin liegt das Wohl? Und das habe ich vorhin schon anklingen lassen. Unser größtes, höchstes Gut liegt in der Gotteserkenntnis, in der Anbetung, dass ich das wahre, schöne und Gute in Gott selbst erkenne und dass ich diesem anbetend diene. Und wenn ich das tue in der Selbsthingabe und mich Gott als Summum Bonum hingebe, dann ist das die tiefste Lebens- und Sinnerfüllung für mich. Hierin liegt der Schlüssel zum Glück. Das heißt, Gott braucht uns nicht, wir sind zu unserem eigenen Wohl erschaffen und das Wohl, unser Wohl besteht gerade in dieser Gotteserkenntnis, dass wir uns Gott, unserem Schöpfer, hingeben. Und wenn wir das tun, dann können wir glücklich werden. Dann finden wir innere Erfüllung. Das ist die christliche Botschaft. Das Gute in der objektiven Schöpfung, das wir wahrnehmen, kann also Gott selbst nicht vervollkommnen. Was kann es tun? Es kann nur Gott offenbaren. Und das heißt, dann wären wir wieder bei Römer 1, Vers 20, die Schöpfung und all das, was wir wahrnehmen, offenbart Gottes Herrlichkeit. Und da ist der große Unterschied zwischen dem Christen und dem Atheisten. Der Atheist blickt auf das Universum und er sieht nichts als Leere und Sinnlosigkeit. Du und ich, wir sind nichts als Zeit plus Materie plus Zufall. Wir sind ein rein zufällig zusammengesetzter Atomnebel. Der Christ blickt auf das Universum und auf den Menschen und er sieht Gottes Offenbarung. Wir sehen überall Hinweise, Indizien, Gründe für die Existenz Gottes. Und auch wenn wir den Menschen genau betrachten, sehen wir hier Hinweise, wir sehen Zeichenhaftigkeit. Das ist der große Unterschied in der Perspektive des Atheisten und des christlichen Theisten, wenn er auf das Universum und auf den Menschen blickt. Wir sind erschaffen zu unserem eigenen Wohl und unser eigenes Wohl liegt in der Beziehung zum wahren, schönen und guten, zu Gott selbst. Und hier haben wir nun natürlich die freie Möglichkeit, uns davon abzutrennen und die ewige Konsequenz würde lauten, das ist die Hölle.
Ich meine, mir fallen schon noch weitere Einwände ein, wenn es ums Thema Hölle geht. Ein weiterer Einwand wäre jetzt in dieser Ewigkeitsperspektive und ne, das Leben hier endet, kann Gott nicht den Menschen vielleicht auch eine zweite Chance einfach geben? Also warum sagt er nicht, okay, du hast es hier nicht ganz kapiert, aber hier gibt es nochmal eine Chance für dich. Warum muss es dieses ultimative Ende geben?
Okay, also du sprichst eine Erlösung postmortem an, nach dem Tod.
Ja, genau.
Wir stehen also dann in Gottes Gegenwart. Und warum gibt uns nun Gott nicht nochmal eine zweite Möglichkeit?
Genau, wenn ich ihn also sehe, dann könnte ich doch sagen, okay, jetzt habe ich dich gesehen, jetzt checke ich, will eigentlich schon bei dir sein. Das ist eigentlich schon die bessere Entscheidung.
Okay, also da können wir mindestens drei Punkte darauf erwidern. Erstens, denken wir daran, was ich vorhin zum Thema Charakterentwicklung gesagt habe. Ja, dass wir stetig in einer Persönlichkeitsformierung unterwegs sind. Und wir erwarten, wenn wir das nun vertreten, wir erwarten von einem Menschen, der dann von Gott getrennt gelebt hat, auf einmal, dass er sich entgegen seinen Charakter auf einmal für Gott entscheidet. Aber wenn wir ein Leben lang so unterwegs waren, dass wir von Gott getrennt leben wollen, warum sollen wir auf einmal unseren Charakter, den so geprägten, geformten Charakter der Gottferne, umändern wollen, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind? Das wäre ein erster Punkt. Und deswegen denke ich auch, C.S. Lewis hat das sehr gut gebracht in seinem Buch über den Schmerz. Gott würde uns 1 Million Chancen geben im nächsten Leben oder nach dem Tod und wird sich freuen darüber, wenn sie nur genutzt werden würden. Aber da Gott auch allwissend ist, denke ich, kommt der Zeitpunkt, wo Gott weiß, okay, eine zweite, dritte, vierte, x-te, millionste Chance wird nichts mehr bringen. Unser Charakter ist so formiert und abgeschlossen, dass wir uns nicht mehr für ihn entscheiden, selbst in seiner vollkommenen Herrlichkeit, dass so eine Chance nichts mehr bringen wird. Das heißt, also ich würde hier mal sagen, Gott würde uns eine zweite Chance gewähren, wenn sie denn von Erfolg gekrönt werden wäre. Ja, das wäre ein erster Punkt. Aber ich würde ein zweites Problem, was ich hier habe mit diesem Einwand, ist eine Entscheidung postmortem. Das wäre eine reine Vermeidungstaktik. Ja, also stellen wir uns mal vor, jetzt ist ein Mensch, der nichts von Gott wissen will, auf einmal in der Herrlichkeit Gottes und erkennt auf einmal, das hat ja doch jetzt hier ernstere Konsequenzen und dann also entscheide ich mich doch mal um und wäre jetzt doch lieber auf deiner Seite, ja, lieber Gott. Das ist reine Vermeidungstaktik und das hat ja nichts mit einer wahren, echten Liebesbeziehung zu tun, dass ich in der Gegenwart Gottes sein möchte, weil ich es genieße, in dieser Gegenwart zu sein, weil ich Gott liebe. Das wäre rein ein konsequenzialistisches Denken, ich möchte negative Konsequenzen vermeiden und dann entscheide ich mich halt doch mal nochmal um. Also das ist keine wirklich wahre Entscheidung für Gott, das wäre nur eine Entscheidung, um negative Konsequenzen zu vermeiden. Und deswegen denke ich, ist das nicht sehr ansprechend. Zweitens denke ich auch, stellt sich die Bibel klar gegen die Sicht. Ja, also wenn wir in die Schrift gehen, dann hast du Verse wie Hebräer 9, Vers 27. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. 2. Petrus 3, Vers 9 sagt uns, Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Gott will viel, viel mehr, 1. Timotheus 2, 4, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da dürfen wir darauf vertrauen, dass uns Gott genügend Hinweise, Indizien gibt, damit wir epistemisch in der Lage sind, uns in diesem Leben schon für ihn entscheiden zu können. Also kein Mensch kommt nur in die Hölle, weil er eine Chance zu wenig hatte. Ja, was für ein Gott wäre denn das, der Menschen in die Hölle schickt, weil sie nicht genügend Chancen hatten? Also ich bin immer wieder erstaunt, welche Gedanken wir über Gott hier haben. Gott wird aufgrund seiner Liebe und Gerechtigkeit das von seiner Seite her Mögliche tun und jedem Menschen die Chance geben, sich frei entscheiden zu können, und zwar in diesem Leben. Das wäre der zweite Punkt. Und drittens würde eine zweite Chance nach dem Tod einer Entwertung dieses Lebens gleichkommen. Ja? Das Hier und Jetzt würde seiner Wichtigkeit beraubt. Heute ist der Zeitpunkt, jetzt ist der Moment, wo ich mich für Gott entscheiden kann. Wenn Gott eine zweite Chance gewährt, Dave, warum hat er diese Welt dann überhaupt erschaffen? Warum beginnen wir nicht alle sofort im Jenseits oder in der Gegenwart Gottes? Und warum brauchen wir dann überhaupt eine zweite Chance? Und jeder, der diese Theorie vertritt, muss diese Frage beantworten können, warum dann überhaupt dieses Leben? Warum fangen wir nicht alle gleich in der Gegenwart Gottes direkt an?
Okay, angenommen, ich komme jetzt nicht in die Hölle, sondern in den Himmel. Wovon ich jetzt bei mir ausgehe, durch Gottes Gnade. Aber vielleicht kommen nicht alle Menschen, die ich kenne, in den Himmel. Vielleicht sogar mir sehr nahe stehende Menschen nicht. Und vielleicht gibt es sogar Familienangehörige oder vielleicht sogar mein engstehendster Partner, der in die Hölle kommt. Wie könnte ich jemals in Ewigkeit glücklich sein, wenn ich weiß, der Mensch, den ich am meisten liebte, ist in der Hölle?
Okay, ja, das ist natürlich ein sehr emotionaler Einwand. Und erneut, ich erinnere an unsere eingangs getätigte Unterscheidung, wir müssen das Ganze rational betrachten. Und ich würde sagen, hier kann man verschiedene Punkte bringen. Ich würde zunächst sagen, die Hölle hat kein Vetorecht über den Himmel. Ja? Also die Bewirker des Elends oder die dann eben bewusst von Gott getrennt leben wollen, haben nicht die Macht, die Freude derer zu trüben, die in der Gegenwart Gottes sein wollen. Wenn dem so wäre, dann würden wir ja den sozusagen jetzt mal platt ausgedrückt den Spielverderbern zugestehen, dass sie die Freude derer trüben, die das Spiel mit Gott spielen möchten. Und ich denke, so funktioniert das nicht. Das Licht kann die Dunkelheit verschlingen, aber die Dunkelheit kann das Licht nicht betrüben. Ja. Wenn auch also beides gleichzeitig existiert, Himmel und Hölle, und sich die Erlösten dessen vielleicht sogar bewusst sind, so hat die Hölle keine Kraft, kein Vetorecht, das Glück der Erlösten hier zu trüben. C.S. Lewis bringt in seinem wichtigen Buch über den Schmerz eine weitere zweite Antwortmöglichkeit. Und er bringt das Bild eines Gegenstandes, der verdorben wird, und aus dieser Verdorbenheit heraus entsteht ein anderer Gegenstand, ein anderes Objekt. Zum Beispiel, du verbrennst einen Holzscheit und du hast keinen Holzscheit mehr, sondern du hast dann Gase, Hitze und Asche. Drei neue Elemente. Und Lewis verwendet hier das Bild, ein Holzscheit gewesen sein bedeutet so viel jetzt wie drei neue Dinge zu sein. Und vielleicht so Lewis gilt selbiges auch von der Menschenseele in der Hölle. Also dass es in der Hölle so einen Zustand gibt wie eine menschliche Seele gewesen sein. Ja? Und dass wir hier dass das nicht mehr vergleichbar dann auch ist mit der Person, die wir in diesem Leben geliebt haben. Und dass wir sozusagen dann auch nicht trauern darüber, dass wir diese Person in der Hölle sehen, weil wir hier nun diese Person in einer einst eine menschliche Person gewesen sein, in diesem Zustand wahrnehmen. Das ist natürlich ein interessanter Gedankengang, den man hier anbringen kann. Was in die Hölle kommt, so Lewis, ist also dann nicht ein Mensch im Vollsinn des Wortes, sondern ein Mensch im Vollsinn des Wortes ist ja nur ein erlöster Mensch, der in Gottes Gegenwart ist, sondern es wäre vielmehr ein Überbleibsel. Und dieses Überbleibsel kann nicht unsere Freude in der Gegenwart Gottes trüben. Da gibt es noch eine schöne andere Stelle von einem Schriftsteller namens Bernard Noss im Tagebuch eines Landpfarrers. Und er bringt hier ein Zitat, das möchte ich hier auch kurz anbringen. Das Unglück jener, die einstmals Menschen waren, ist doch, dass sie nichts mehr besitzen, woran man noch Anteil nehmen könnte. Das ist also so ein ähnlicher Gedankengang, wie es auch Lewis hier bringt. Und wenn dem so ist, dann haben die von Gott getrennt natürlich nach wie vor eine Art Selbstbewusstsein, dass sie das wahrnehmen können, diese Gottferne. Aber die Erlösten, für die Erlösten jedoch von außen gesehen, werden sie als solche trotz dieses Selbstbewusstseins nicht mehr als Menschen erkennbar und bedauernswert sein. Es gibt noch einen dritten eine Antwortmöglichkeit in Bezug auf diesen Einwand, und die stammt von dem kroatischen Theologen Miroslav Volf. Und der äußert dann in seinem Buch eben Exclusion and Embrace eine weitere Antwortmöglichkeit, und Volf ist der Überzeugung, dass die finale Erlösung vom Bösen undenkbar wäre, ohne eine Art des Vergessens. Also Volf postuliert hier so eine Art heiliges Vergessen, dass wir uns nicht mehr an diese Menschen dann erinnern werden in der Ewigkeit Gottes. Und er bringt auch ein paar biblische Belegstellen. Das wäre zum Beispiel Offenbarung 21,4, aber auch Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Grob gesagt, also wird sich der Himmel nicht an die Hölle erinnern, obwohl diese existiert.
Einen Einwand hätte ich noch.
Einen nur.
Jedenfalls für dieses Video. Deiner Position nach muss ein Universalismus ausgeschlossen werden. Ich glaube, das ist soweit auch für alle Zuhörer klar von der Position, die du vertrittst. Aber es gibt ja noch weitere Positionen, die eine Zwischenfunktion einnehmen zwischen Universalismus und eine ewige Qual. Zum Beispiel die Auslöschung desjenigen in der Hölle. Das heißt, warum kann man dann nicht davon ausgehen, dass der Mensch zwar in die Hölle kommt, eine graduelle Entfernung und Entfremdung von Gott erfährt, aber dann, so wie du es vorher angedeutet hast, die menschliche Natur sich nicht nur verändert, so wie Lewis das ausdrückt mit dem verbrannten Holz, sondern es wirklich verbrennt, also am Ende nichts mehr da ist. Warum ist das nicht die beste, oder vielleicht ist es auch die beste Herangehensweise an das Thema Hölle? Was würdest du dazu sagen?
Diese Sicht, die du hier erwähnst, nennt man auch Annihilationismus, vom lateinischen Annihilatio, ja, auslöschen, vernichten. Es gab Denker in der Kirchengeschichte, die diese Position vertreten haben. Justin der Märtyrer war ein solcher. Auch in jüngerer Zeit die anglikanischen Theologen John Stott und John Wenham haben diese Sicht vertreten. Warum also nicht diese Sicht? Ja, ich denke, auch hier sprechen gerade anthropologisch gesehen einige starke Überlegungen dagegen. Ich habe vorhin schon erwähnt, wir gehen als Christen von der Imago Dei aus. Wir haben einen unendlichen Wert als menschliche Geschöpfe. Nicht aus uns selbst heraus natürlich, sondern wir haben einen unendlichen Außenwert, der uns von Gott eingestiftet worden ist, dass wir seine Ebenbilder sein dürfen. Und ich denke, dass es Gott nicht vollbringen kann, etwas zu vernichten, was in seinem Ebenbild erschaffen ist. Das heißt, Gott würde nicht etwas vernichten, was sein eigenes Wesen widerspiegelt. Denn das wäre eine üble Tat. Das wäre in meinen Augen eine böse Tat und Gott kann nichts Böses tun. Das heißt, wir haben solch einen Wert als menschliche Lebewesen und dieser Wert verunmöglicht es nun für Gott, uns zu vernichten. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Überlegung, die auch wiederum auf die Menschenwürde verweist. Was für ein unglaubliches Gut und Geschenk ist es eigentlich, personales Wesen sein zu dürfen? Der katholische Philosoph Dietrich von Hildebrand sagt, uns ist das oft überhaupt nicht bewusst, was für ein Gottesgeschenk es ist, dass du und ich personale Lebewesen sein dürfen. Wir laufen hier so durch die Gegend und nehmen das als selbstverständlich hin, dass wir rationales Selbstbewusstsein haben, dass wir in Beziehung treten können und so weiter. Aber Hildebrand sagt, das Auslöschen dieses personalen Seins wäre ein unglaubliches Übel. Dass eine Person wie du und ich völlig im Nichts verschwinden, das wäre ein großes Übel. Und du und ich, wir sind so wertvoll, dass Gott nun einen Raum erschafft, in dem personale Wesen, die nicht in seiner Gegenwart leben wollen, weiter existieren können. Das heißt also, die Hölle ist eine Wertschätzung, ein Kompliment sowohl an unsere menschliche Willensfreiheit. Er zwingt uns nicht in seine Gegenwart, das wäre Universalismus. Und zugleich ist die Hölle eine Wertschätzung, ein Kompliment für unser personales Dasein, für unsere Imago Dei. Wir sind so wertvoll, dass Gott uns nicht einfach auslöscht, sondern einen Raum schafft, in dem Menschen in Gott fern weiter existieren können. Interessanterweise etymologisch steckt das auch in dem Begriff Hölle drin. Ja, wenn wir den Begriff zurückverfolgen, auch wie er sich entwickelt hat im Deutschen, dann war Hölle auch immer ein Aufbewahrungsraum, zum Beispiel zwischen Holzofen und Wand, in der Dinge, Holzscheite zum Beispiel oder etwas anderes aufbewahrt werden konnte. Und genau das ist auch der Sinn von Hölle. Hier werden Imago Dei, die nicht mit dem Urbild selbst, mit der Realität vereint leben wollen, haben hier die Möglichkeit, weiter zu existieren. Und deswegen denke ich, spricht der Annihilationismus diese These ist entmenschlichend, denn sie verletzt den unendlichen Wert unseres personalen Daseins. Genauso wie auch der Universalismus entmenschlichend ist. indem er unsere freien Entscheidungen negiert und wir früher oder später alle, selbst ein Hitler oder selbst die bösesten Menschen, in der Gegenwart Gottes landen. Und deswegen ist das unterm Strich entwürdigend und das sind eigentlich die entmenschlichenden, nicht liebenden Positionen. Vielleicht darf ich noch ganz kurz was Exegetisches hinzufügen, denn ich bin der Überzeugung, dass gegen einen Annihilationismus auch biblisch natürlich argumentiert werden kann. Und hier gäbe es zwei Stellen, zwei wichtige Stellen, nämlich zum einen im Alten Testament Daniel Kapitel 12, Vers 2. Und hier lesen wir, dass am Ende der Zeiten die Gerechten und Ungerechten zum ewigen Leben auferweckt werden. Das Adjektiv, das hier entscheidend ist, ist ewig. Und in beiden Fällen, sowohl für die Gerechten als auch für die Ungerechten, haben wir im Hebräischen dasselbe Adjektiv. Wenn wir also nun behaupten, okay, die Ungerechten, die werden eines Tages ausgelöscht und die existieren nicht ewig, ja, warum postulieren wir dasselbe nicht auch für die Gerechten? Wer gibt uns dann die Garantie, dass nicht auch die Gerechten in Gottes Gegenwart eines Tages ausgelöscht werden? Also exegetisch haben wir hier, denke ich, ist das eine klare Aussage, die gegen den Annihilationismus spricht. Und auch in Matthäus Kapitel 25 haben wir eine Aussage Jesu, wo er auch dieses Adjektiv ewiglich verwendet für das Schicksal der Ungerechten. Und übrigens hat Jesus über kein anderes Thema so häufig und so oft gesprochen wie über die Hölle. Und deswegen sollten wir gerade auch hier den Worten Jesu ganz viel Aufmerksamkeit schenken und das beachten. Und auch hier verwendet Jesus dieses Adjektiv. Und ich denke deshalb auch exegetisch, unter anderem deshalb, gibt es hier starke Probleme für diese Sicht.
Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Jeder Zuhörer hat schon gemerkt, das ist ein riesiges Thema. Du hast es eingangs auch gesagt. Vielleicht ist es die schwierigste theologische Frage oder die schwierigste biblische Frage, die Frage um die Hölle. Ich hoffe sehr, dass die Antworten hilfreich waren für dich als Zuschauer oder Zuhörer. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir, Fabian, für deine Gedanken, für die Beantwortung der ganzen Einwände. Und hoffe und wünsche, dass diese Gedankenanstöße hilfreich sind, dass sie zum weiteren Nachdenken anregen, aber dass sie ganz besonders auch, und diesen Punkt würde ich nochmal zusammenfassen von dir, uns bewusst machen, wie wertvoll wir eigentlich vor Gott sind und wie entscheidend auch dieses Leben hier ist, welche Gewichtung und welchen Wert unser menschliches Leben hat. Dass auch diese schwierigen Themen dann eine Rolle spielen.
Ja. Darf ich das vielleicht auch zum Abschluss nochmal unterstreichen?
Gerne.
Weil du das gerade auch nochmal wunderbar gebracht hast. Also die Hölle ist emotional ein ganz hartes Thema. Da reden wir gar nicht um den heißen Brei herum. Aber wie gesagt, mein Ziel war hier ein paar rationale Überlegungen anzubringen, das Ganze analytisch anzugehen. Und ich bin der Überzeugung, dass die Hölle eine notwendige Konsequenz der Liebe Gottes ist. Und das, wie du es gerade schon gesagt hast, unterm Strich zutiefst menschenwürdig ist. Denn die Hölle ermöglicht uns unsere Wahlfreiheit, unsere Entscheidungsfreiheit, nimmt das ernst und gibt uns eine unglaubliche Wertschätzung als Imago Dei, als Ebenbilder Gottes. Und deswegen würde ich abschließend sagen, die Lehre von der Hölle, christlich gesehen, ist die ultimative Wertschätzung für das menschliche Geschöpf. Und das wiederhole ich nochmal, weil das so wichtig ist. Die Hölle, christlich gesehen, ist die ultimative Wertschätzung für das menschliche Geschöpf. Und ich denke und ich hoffe, das ist auch so vermittelt worden, dass Alternativpositionen exegetisch schwer haltbar sind und vor allem auch philosophisch gesehen diesen unglaublichen Wert und die Würde des Menschen entgriffen. Und deswegen bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass die Hölle nicht nur vereinbar mit der Liebe Gottes ist, sondern sogar eine Konsequenz der Liebe Gottes. Wir sollten also uns darauf konzentrieren, was hat Gott uns heute bereitgestellt, um mit ihm versöhnt zu werden? Wo liegt der Weg zurück zu Gott, zur Realität schlechthin? Wie können wir in das wahre, schöne und Gute eintauchen, und die Hölle hier sozusagen gar nicht in Erwägung ziehen, weil wir uns auf ihn einlassen. Und diesen Weg hat Gott bereitgestellt in der Person Jesu von Nazareth, in diesem Heilsweg, den er für uns vorskizziert hat. In Christus können wir versöhnt werden, wir können das objektiv Böse, das in unserem Leben vorhanden ist, können wir überwinden und wir können uns versöhnen lassen mit dem wahren, schönen und guten, mit Gott selbst, mit der Realität und können hier eintauchen. Und das ist das Angebot des christlichen Glaubens, dass wir jetzt im Hier und Heute zu diesem Christus kommen können und somit nicht der Hölle, sondern dem Himmel Vorzug geben. Und das ist Gottes Wunsch für uns und das ist unser Anliegen als Christen, als Nachfolger Jesu, dass wir sagen, ja, lassen wir uns versöhnen mit Gott.
Vielen Dank dir und vielen Dank euch als Zuschauern und Zuhörern und ich sage bis zum nächsten Mal. Ihr dürft gerne ein Like oder ein Abo dalassen oder auch gerne beides. Und wünsche euch alles, alles Gute. Bis dann.